Es ist 9 Uhr an einem Samstagmorgen Mitte der 60er Jahre bei Bolt, Beranek und Newman, einem Computerunternehmen bei Boston. Einer der Vice Presidents kommt extra früh, um eine neue Software für den PDP-1 zu präsentieren. Einen Mikrocomputer auf dem neuesten Stand der Technik. Als sich der Ressortleiter ans Terminal setzt, sieht er einen Zettel am Monitor. Alle Nachrichten in diesen Fernschreiber eingeben und mit Punkt abschließen. Er nimmt an, mit dem privaten Computer eines Programmierers namens Daniel Bobrow verbunden zu sein, der sich häufig von zu Hause aus in den PDP-1 einloggt. Er glaubt, durch die Eingabe einer Nachricht ein Gespräch mit seinem Kollegen Bobrow zu beginnen, heutzutage Textchat genannt.
Kann ich heute Morgen den Computer benutzen?
Bobrow antwortet.
Warum fragen Sie? Möglicherweise schließe ich weitere Telekommunikationsverträge. Warum sind Sie sich nicht sicher? Die Kaufinteressenten haben das System noch nie in Aktion gesehen. Bedeutet Ihnen das viel? Natürlich. Die Aussicht scheint Sie zu freuen.
Bobrows Antworten wirken seltsam. Und sein Chef verliert die Geduld. Wie kann es Bobrow wagen, mit ihm jetzt Scherze zu treiben? Kurz vor einer sehr wichtigen Softwarepräsentation.
Das ist lachhaft. Was meinen Sie mit "das ist lachhaft"?
In der Tat ist die Unterhaltung nicht lachhaft, sondern brillant. Denn die Person, mit der sich der Vice President unterhält, ist gar kein echter Mensch. Und Bobrow schläft noch. Es ist das Computerprogramm Eliza, entwickelt, um menschliche Unterhaltungen zu simulieren. Vor allem, indem es auf sämtliche Beiträge mit einer Frage reagiert.
Gibt es einen Grund, den Computer jetzt nicht zu benutzen? Erzählen Sie mir mehr über Ihre Kaufinteressenten.
Wütend will der Ressortleiter das Gespräch offline fortsetzen. Er schreibt:
Bitte rufen Sie mich an. 491-1850.
Aber beim Eingeben der Nachricht lässt er den Punkt am Ende weg. Eliza antwortet jedoch erst, wenn das Programm diesen Punkt sieht. Also bleiben der Bildschirm leer und das Telefon stumm, weil sich am anderen Ende kein echter Mensch befindet, der anrufen könnte. Der Vice President wartet auf den Anruf. Seine Finger trommeln ungeduldig auf dem Tisch. Das wird ihm Bobrow noch teuer bezahlen. Das Telefon und der Bildschirm sind unverändert. Erbost greift der Ressortleiter zum Hörer und ruft bei Bobrow zu Hause an. Der junge Programmierer schläft noch und weiß natürlich nichts von dem Gespräch, das sein Vorgesetzter gerade mit dem Softwarebot geführt hat. Er hebt ab und bevor er irgendetwas sagen kann, schreit ihm sein Chef schon ins Ohr.
Warum nehmen Sie mich auf den Arm?
Noch halb schlafend sagt Bobrow genau das Falsche, oder vielleicht genau das Richtige.
Was meinen Sie mit "ich nehme Sie auf den Arm"?
Eliza war als Softwareprogramm nur ein einfaches Skript. Aber es gab eine Kostprobe von den zukünftigen Entwicklungen künstlicher Intelligenz, die jetzt zunehmend Teil unseres Alltags sind, weil die virtuellen Assistenten immer redegewandter werden. Menschen sind immer schnell bereit zu glauben, dass hinter dem Bildschirm ein fühlendes Wesen steckt, selbst wenn es ein einfaches Softwareprogramm wie Eliza ist. Was wird passieren, wenn wir ihnen so vertrauen, dass wir sie als Ratgeberinnen und Ratgeber bei den größten Entscheidungen unseres Lebens oder sogar als Freunde betrachten? Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Innovationen.
Hier ist Episode 5 unserer Serie über künstliche Intelligenz, die Illusion der Menschlichkeit. Diese Folge befasst sich mit Motiven aus Stephen Johnsons Buch zu vorausschauendem Denken und wie wir die richtigen Entscheidungen treffen.
Wie wir in den vorherigen 4 Folgen gesehen haben, sind Spiele und KI eng verwoben. Das haben die legendären Wettkämpfe zwischen Garry Kasparov und digitalen Herausforderern in den 80er und 90er Jahren gezeigt. Bis heute führen spielerische Herausforderungen zu Fortschritten. Elon Musk unterstützt ein Projekt, das künstliche Intelligenz dazu trainiert, komplexe neue Videospiele zu meistern. aber in den letzten Jahren wird eine wesentlich weniger verspielte Seite der KI öffentlich diskutiert. Es sind berechtigte Sorgen, was passieren wird, wenn Maschinen so etwas wie eine allgemeine Intelligenz entwickeln.
Frei denken, schlussfolgern, kommunizieren und sogar etwas erfinden, statt nur bei bestimmten Aufgaben wie dem Schachspiel oder der Gesichtserkennung zu brillieren.
Wie viele andere wichtige KI-Ideen kommt das Konzept einer Maschine mit allgemeiner Intelligenz in den 50er Jahren auf. In den Schriften des brillanten britischen Mathematikers Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg den Code der Deutschen mitentschlüsselte. In den Nachkriegsjahren überlegt Turing als einer der ersten, wie man einem Computer Schach beibringen könnte. Noch berühmter macht ihn ein Test, den er für zukünftige Maschinen mit künstlicher Intelligenz erfindet. Erstmals erwähnt er ihn 1950 in einem Essay. Ein Computer würde es verdienen, intelligent genannt zu werden, wenn er einen Menschen dazu verleiten könnte, zu glauben, dass er ein Mensch ist. Die Täuschung im Turing-Test hat natürlich nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Beim klassischen Turing-Test sitzt ein Mensch vor einer Tastatur und unterhält sich schriftlich mit einem Unbekannten. Kann die Person dann nicht feststellen, ob sie sich mit einem anderen Menschen oder einer Maschine unterhält, hat die KI den Test bestanden. Eliza, das Programm, das den Vice President so auf die Palme gebracht hat, hat damals sozusagen eine einfache Form des Turing-Tests bestanden. Science-Fiction-Autoren sind von Turings Test begeistert. Der sogenannte Void-Kampf-Test in Blade Runner steht genau dafür. Die KI-Replikanten sind so fortgeschritten, dass man sie nur durch eine sehr sorgfältige Befragung von Menschen unterscheiden kann.
Sie sehen eine Kelonie, Lien, die auf Sie zukriecht. Was ist eine Kelonie? Kennen Sie Schildkröten? Natürlich, ist dasselbe.
Der Turing-Test ist eine Inspiration für ganze Generationen von Programmiererinnen und KI-Forschenden. Aber er hat auch Sorgen und Zukunftsängste ausgelöst. Vor einer Welt, in der Computer lebensecht wirken. Oder in der Maschinen so klug werden, dass wir ihnen Entscheidungen überlassen, die zuvor Expertinnen und Experten vorbehalten waren. Ärzten, Richtern sowie Führungskräften. In dieser Episode untersuchen wir die Gefahr, die von der KI ausgehen kann. Eine Gefahr, deren Anfänge wir bereits in aktuellen Technologien erkennen können, egal wie harmlos sie im Moment noch wirken mögen. Die Science-Fiction-Stories der 60er und 70er Jahre handeln von derselben Gefahr, wie etwa Skynet, das im ersten Terminator-Film ein eigenes Bewusstsein erlangt, oder der mörderische Roboter HAL in 2001 Odyssee im Weltraum.
Öffne das Schleusentor, HAL.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Das Programm, das den Vice President von Bolt, Beranek und Newman so aus dem Konzept brachte, hatte ein paar Jahre zuvor der Informatiker Joseph Weizenbaum am MIT-Labor für künstliche Intelligenz entwickelt. Weizenbaum war noch Teenager, als seine Familie aus Nazi-Deutschland in die Vereinigten Staaten auswanderte. In den 50er Jahren ist er an der Erfindung der digitalen Computer beteiligt.
Ab 1964 arbeitet er am MIT und entwickelt wenig später ein kluges und verspieltes Softwareprogramm, das er nach Eliza Doolittle aus Pygmalion und My Fair Lady benennt.
Eliza setzt erstaunlich einfache Softwarealgorithmen ein, um ein Gespräch mit Menschen vorzutäuschen. Sie imitiert Psychotherapiesitzungen, bei denen nur leicht kryptische Fragen gestellt werden.
Wenn man also etwas eintippt, antwortet Eliza mit einer Frage, die grob etwas mit der ursprünglichen Eingabe zu tun hat.
Heute regnet es. Wie fühlen Sie sich damit, dass es heute regnet?
Das Programm wirkt auf die ersten User Mitte der 60er Jahre unheimlich. Siri und Alexa liegen noch fast ein halbes Jahrhundert in der Zukunft. Und dass eine Maschine ein einigermaßen passables Gespräch führt, ist an sich schon beeindruckend. Joseph Weizenbaum hat Eliza dazu programmiert, eine Psychotherapeutin zu spielen. Wenn eine Patientin oder ein Patient redet, vermittelt das Programm dank Mustererkennung und Substitution den Eindruck, der Person zuzuhören und vor allem sie zu verstehen. Wie in diesem Austausch zwischen Eliza und einer jungen Frau mit Depressionen.
Männer sind alle gleich. Inwiefern? Sie wollen uns immer dazu bringen, irgendwas zu tun. Fällt dir ein bestimmtes Beispiel ein?
Ja, mein Freund meint, ich soll hierher kommen.
Dein Freund meint, du sollst hierher kommen?
Er sagt, dass ich immer so deprimiert bin.
Es tut mir leid, dass du deprimiert bist.
Ja, ich bin unglücklich.
Eliza simuliert Empathie und Zuhören, indem das Programm das Gesagte einfach wiederholt. Und wenn jemand glaubt, man höre ihm zu, spürt diese Person eine Verbindung. Selbst mit einem Wesen, das lediglich eine rudimentäre Software ist. Bis heute kann man online nach Eliza Computertherapeutin suchen und sich mit der Software unterhalten. Aber im realen Leben findet sie in der Psychotherapie keine Anwendung. Doch bald will eine andere KI helfen, psychische Erkrankungen zu verstehen. Sie heißt Perry, kurz für Paranoid. Das Programm entwickelt Kenneth Colby an der Fakultät für Psychiatrie in Stanford. Perry imitiert eine Person mit paranoider Schizophrenie, redet über seine Ängste und stellt eine vereinsamte, wütende Persönlichkeit dar. Zum Testen bitten die Programmierer dann die Psychiaterinnen, sowohl mit Perry als auch mit echten Patientinnen und Patienten zu sprechen. Sie lassen die Ärzte dann raten, welche Unterhaltung sie mit einer Maschine geführt haben.
Wie alt sind Sie?
28.
Sind Sie verheiratet?
Nein.
Als was arbeiten Sie?
Ich arbeite bei der Post.
Warum sind Sie im Krankenhaus?
Ich bin hier falsch.
Wer hat Sie hergebracht?
Die Polizei.
Welche Schwierigkeiten hatten Sie mit der Polizei?
Die Bullen machen ihre Arbeit nicht.
Was tun Sie stattdessen?
Bullen verhaften die falschen Leute.
Manchmal verhaften sie auch die richtigen.
Das Gesetz muss die italienischen Gauner schnappen.
Sind Sie Italiener?
Ich habe britische Wurzeln, aber bin in diesem Land geboren.
Was denken Sie? Echter Patient oder Perry? Beim tatsächlichen Test lagen die Psychiaterinnen und Psychiater in mehr als 50% der Fälle falsch. In unserem Beispiel lautet die Antwort Perry. Frühe Versuche, den Turing-Test zu bestehen, wirken oft unbeholfen. Doch deuten sie bereits die Durchbrüche in der Zukunft an. In dem Maß, wie unsere virtuellen Gesprächspartner ausgereifter werden, projizieren zunehmend mehr Menschen auch Gefühle auf ihre digitalen Begleiter. Und die Programmierer scheinen das sogar zu fördern. Inzwischen gibt es Dutzende KI-Programme mit eigenen Namen und Persönlichkeiten. Siri, Alexa, Cortana. Die beeindruckende KI-Forschung trainiert bereits Software dazu, subtile, emotionale Veränderungen in menschlichen Stimmmustern zu erkennen. Die Maschinen lernen so festzustellen, ob wir deprimiert sind oder Sorgen haben. Elizas Schöpfer Josef Weizenbaum entwickelte sich zu einem erklärten Kritiker der KI. Er mahnte an, Maschinen keine wichtigen Entscheidungen zu überlassen, weil ihnen die menschlichen Eigenschaften, Mitgefühl und Empathie fehlen würden. Doch nach den jüngsten Fortschritten kann man sich sogar eine aktualisierte Version von Eliza vorstellen, die auf unsere Emotionen eingeht, statt nur ein einfaches Skript auszuführen. Dann würde man Siri nach dem Wetter fragen und sie reagiert:
Alex, du hörst dich heute etwas niedergeschlagen an. Willst du darüber reden?
Eliza hat gezeigt, wie leicht wir uns in solche Gespräche verwickeln lassen. Die KI-Begleiter scheinen bald eher Vertraute als Diener zu sein.
Je mehr sie über unsere Gewohnheiten, Bedürfnisse und Stimmungsschwankungen lernen, desto eher bauen wir eine Verbindung zu den Softwarekreationen auf, so merkwürdig das auch klingen mag.
Eliza verfügte nicht einmal annähernd über allgemeine Intelligenz. Sie war einfach ein Skript, das generierte offene Fragen, die sich grob an den getippten Eingaben orientierten. Aber wie sehr die Interaktion mit Eliza so viele Menschen fasziniert haben, zeigt uns, was auf uns mit ähnlichen, sehr viel weiter fortgeschrittenen Technologien zukommt. Und Eliza gab noch eine spannende Vorschau in die Zukunft der KI. Josef Weizenbaum nahm mit seinem Programm eine weitere bahnbrechende Software in der Geschichte der künstlichen Intelligenz vorweg. Wie Eliza wurde auch diese KI dazu trainiert, Antworten in Form einer Frage zu formulieren. Nur diesmal, um eine Spielshow im Fernsehen zu gewinnen.
Es ist November 2004 in einem Steakhouse in Fishkill, New York, unweit der Zentrale von IBM.
Das Licht ist gedimmt, rege Unterhaltungen erfüllen den Raum, Kellner eilen von Gast zu Gast. An einem Tisch sitzen eine Handvoll Mitarbeiter von IBM für ein Abendessen unter Kollegen. Charles Lickle führt das Wort. Lickle ist Ende 50 und leitet IBMs Forschungsabteilung. Es ist dieselbe Gruppe, die ein Jahrzehnt zuvor mit dem Supercomputer Deep Blue erfolgreich den Schachweltmeister Garry Kasparov bezwingen konnte. Und über diesen Wettkampf will Lickle heute mit seinen Kollegen sprechen. Das Schachprogramm ging aus der altehrwürdigen Tradition der Grand Challenges bei IBM hervor. Ehrgeizige Projekte, die die Fortschritte und Meilensteine der Informatik präsentieren und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen.
Wie eben der Sieg gegen einen Schachgroßmeister. Lickles Boss, Paul Horn, hat ihm in letzter Zeit Druck gemacht, eine neue Grand Challenge zu erfinden.
Okay, versteht mich nicht falsch, Deep Blue war genial. Aber Schach beeindruckt heute niemanden mehr, weil es sich jetzt mit reiner Rechenkraft lösen lässt. Wir brauchen eine andere Herausforderung, die die Öffentlichkeit in ihren Bann zieht. Aber die auch zeigt, dass KI mehr erreichen kann, als mit purer Rechenleistung möglich ist.
Eine Bewährungsprobe?
Genau, aber was? Paul will, dass wir den Turing-Test bestehen. Mit einer Maschine, mit der man reden kann, ohne dass man merkt, dass es eine Maschine ist.
Fast ein Jahrzehnt nach Deep Blues Erfolgen können Computer nun leicht die weltbesten Schachmeister besiegen. Aber diese Maschinen verfügen im Vergleich zu Menschen nur über sehr wenig Allgemeinwissen. Man könnte mit ihnen kein Gespräch führen, sie um Rat bitten oder Witze reißen. All die Merkmale von wahrer menschlicher Intelligenz. Die Illusion der Menschlichkeit erfordert tiefe Kenntnis der Welt und Verständnis der Eigenheiten menschlicher Sprache. Deep Blue konnte zwar den talentiertesten Schachspieler des Planeten schlagen, aber man könnte sich mit dem Computer nicht unterhalten. Im Steakhouse ist das Team von IBM ganz ins Gespräch über eine neue Grand Challenge vertieft. So vertieft, dass sie kaum merken, wie die anderen Restaurantgäste den Speisebereich verlassen und sich um einen Fernseher an der Bar versammeln.
Hey, wo sind denn alle hin? Ken Jennings verteidigt seinen Titel in der Quizshow Jeopardy. Wir sollten uns das anschauen.
Im Fernsehen erklärt Moderator Alex Trebek den Kandidaten, dass sie ihre Antworten als Frage formulieren müssen.
Sean Song für 600. Er gewann einen Oscar für die Unbestechlichen. Ken? Wer ist Connery? Sean Connery, genau. Sean Song 800. Jokos Junge. Wer ist Sean Lennon? Android-Schönheit in Blade Runner. Wer ist Sean Young?
Während Charles Lickle Jennings unglaubliches, enzyklopädisches Wissen bewundert, kommt ihm eine Idee. Einen Computer, der einen Großmeister im Schach schlägt, kennt man. Aber was wäre mit einer KI, die klug genug ist, um bei Jeopardy abzuräumen?
Es ist Februar 2011. Im TJ Watson Research Center auf dem New Yorker IBM Campus geht ein Raunen durch ein aufgeregtes Publikum, das vor einer Nachbildung der Jeopardy-Bühne sitzt.
Sie wurde eigens für die vielleicht technisch bedeutsamste Phase der Quizshows in der Geschichte des Fernsehens errichtet. 7 Jahre sind seit Charles Lickles Eingebung im Steakhouse vergangen. Horn und Lickle arbeiten beide nicht mehr bei IBM, aber eine neue Gruppe Forschende um Dave Ferrucci haben inzwischen eine der fortschrittlichsten KIs des Planeten entwickelt. Die Maschine wird später nach IBM-Gründer Thomas J. Watson benannt. Doch nun sehen die Entwickler das Ergebnis ihrer harten Arbeit. Kann ihre KI 2 der besten Jeopardy-Spieler aller Zeiten schlagen? Um so viele Informationen wie möglich zu verinnerlichen, haben sie Watson die Gesamtheit von Wikipedia sowie über 100 Millionen Seiten zusätzlicher Daten eingespeist. In gewisser Weise wurde Watson also nicht nur von Ferrucci und seinem Team in das Wissen unserer Welt eingewiesen, sondern auch von den zehntausenden Menschen, die zu der freien Enzyklopädie beigetragen hatten. Als H.G. Wells Anfang des 19. Jahrhunderts ein Weltgehirn vorhersagte, schwebte ihm vielleicht so etwas wie Watson vor. Anhand der Datenquellen und der Software-Einweisungen der IBM-Forscher entwickelte Watson ein differenziertes Verständnis linguistischer Strukturen, sodass er sich weniger starr mit Menschen unterhalten kann. Jetzt, kurz vor seiner Premiere im Fernsehen, kann Watson Fragen über so gut wie jedes Thema der Welt verstehen und beantworten. Besonders natürlich, wenn es um harte Fakten geht. Und wegen der Grand Challenge, die zu Watsons Erschaffung inspiriert hatte, kann er diese Antworten natürlich als Frage formulieren. Die Watson Challenge gipfelt in einer 3-tägigen Sonderausgabe von Jeopardy. Moderator Alex Trebek mit seinem silbergrauen Haar und der roten Krawatte stellt zunächst 2 Menschen als Kandidaten vor. Den früheren Jeopardy-Champion Brad Rutter und den bis dahin erfolgreichsten aller Jeopardy-Spieler Ken Jennings, der Charles Lickle Jahre zuvor inspirierte. Und dann wendet sich Trebek dem dritten Kandidaten zu.
Nun kommen wir zu unserem Neuzugang. Genau für diesen Augenblick entwickelt und programmiert, tritt er zum ersten Mal hier im Fernsehen auf. Begrüßen Sie mit mir Watson.
Die Kamera zeigt ein schwarzes Rechteck auf Ständern. Er steht zwischen Jennings und Rutter und erinnert an den Monolithen aus 2001 Odyssee im Weltraum. Darauf ist das Watson-Logo zu sehen. Ein Globus, den Linien wie Satellitenbahnen umspielen, mit 5 blauen Balken wie Strahlen über der Nordhalbkugel. Es ist ein Platzhalter für den Supercomputer hinter den Kulissen.
Genau wie ich erwartet habe, war das ein sehr herzlicher Empfang. Ich bin mir sicher, Watson würde sich sehr freuen, wenn er hören oder sehen könnte.
Dem Fernsehpublikum wird eine kleine Grafik mit den 3 bevorzugten Antworten des Computers gezeigt. Ein Balken zeigt an, wie sicher er sich ist. So blicken wir in Watsons Kopf, während er seine Datenbanken nach dem richtigen Ergebnis durchsucht. Nicht ganz korrekt behauptet das Werbevideo von IBM am Anfang der Quizshow, dass Watson genau wie seine 2 menschlichen Gegner keinen Zugang zum Internet hat. Das wäre, als hätte man keinen Zugang zu einem Kuchen, den man gerade verspeist hat. Denn Watson hat zuvor ganz Wikipedia und noch viel mehr aufgesaugt. Die erste Frage geht an Rutter in der Kategorie Doppeldeutigkeiten.
Wort in der Mathematik und für Betrachtungsort oder Überzeugung.
Auf dem Bildschirm sieht das Publikum, wie Watson zu seiner Antwort kommt. Er findet Blickwinkel und ist sich zu 70% sicher. Aber Rutter ist schneller am Drücker.
Was ist ein Blickwinkel? Ja, Doppeldeutigkeiten für 400. Ein Wort mit 5 Buchstaben, das den Beschlag eines Pferdehufs oder eine Schusswaffe bezeichnet. Watson?
Was ist ein Eisen?
Ganz genau.
Im Lauf des Spiels macht Watson einige Fehler. Zum Beispiel antwortet er, was ist Toronto, auf eine Frage zu Städten in den USA, obwohl Toronto in Kanada liegt. Schnell zeigt sich jedoch, was für ein System das IBM-Team kreiert hat. Es greift auf einen atemberaubenden Wissensfundus zu und besitzt ein sprachliches Feingefühl, das Josef Weizenbaum verblüfft hätte. Jeopardy-Fragen enthalten oft subtilen Wortwitz und Wortspiele. An einer Stelle liest Trebek eine wissenschaftliche Aufgabe vor. Ihre Formulierung verschleiert extra, dass es um Astrophysik geht. Für dieses Ereignis braucht man kein Ticket. Die Grenze eines schwarzen Lochs, der Materie nicht entkommen kann. Watson meldet sich als Erster. Was ist ein Ereignishorizont? Der Bildschirm zeigt, Watson ist sich zu 97% sicher. Solche Schlussfolgerungen bei einem Computer sind schlicht umwerfend. Watson benötigt dafür nicht nur Grundkenntnisse über schwarze Löcher, sondern er lässt auch die erste Hälfte der Aussage außer Acht. Denn er erkennt, dass Ticket zu einer anderen Bedeutung von Ereignis gehört. Und Watsons Antwort stimmt. Bei der letzten Quizfrage zur Literatur kann man einen Betrag setzen und verdoppeln. Watson meldet sich. Er hat mehr als $17.000 darauf gesetzt, dass er recht hat. Fast die Hälfte seines bisherigen Tagesgewinns.
Nun antwortet Watson,
wer ist Bram Stoker?
Und damit hat Watson das Spiel gewonnen. Und zwar nicht einmal knapp. $77.000 in 3 Tagen, während Jennings und Rutter zusammen keine 50.000 gewinnen. Ken Jennings hat ebenfalls die richtige Antwort. Aber weil er weiß, dass die Maschine ihn geschlagen hat, kritzelt er noch schnell ein Postskriptum darunter. Das Team von IBM hat Watson natürlich nicht nur für TV-Shows entwickelt. Es hofft, dass die fluide Intelligenz, die zu diesem überwältigenden Sieg führte, auch zur Bewältigung ernsterer Herausforderungen beitragen kann. Deep Blue verfügt über eine auf Schach optimierte Intelligenz. Projekt Watson verfolgt das Ziel allgemeine Intelligenz. Sie gilt als Quantensprung in der Entwicklung von KI, mit der Computer wie Menschen denken und urteilen können. Gegenwärtig nehmen fortgeschrittene KIs, mit denen wir interagieren, meist die Gestalt digitaler Assistenten an, wie Siri oder Alexa. Sie helfen uns bei der Zeitplanung, Musik auszuwählen oder die Fotos in der digitalen Galerie zu sortieren, indem sie Gesichter erkennen. Doch Watson zeigt uns eine Zukunft mit noch leistungsfähigerer Software. Je näher sie allgemeiner Intelligenz und dem Bestehen des Turing-Tests kommt, desto mehr neue Möglichkeiten tun sich auf. KIs werden dann nicht mehr bloß digitale Butler sein, die uns Dateien heraussuchen und das Wetter vorhersagen, sondern sie werden beratend bei wichtigen und komplizierten Entscheidungen im Leben fungieren. Schon heute unterstützen Algorithmen Ärzte, eine Behandlung gegen Krebs auszuwählen, oder sie bewerten für das Gericht, wie wahrscheinlich Beschuldigte gegen Bewährungsauflagen verstoßen werden. Wie so oft in der Geschichte der KI sah auch der Sieg bei Jeopardy wie ein unschuldiger Spaß aus. Ein Computer, der an einer Quizshow teilnimmt. Aber er zeigt auch ein großes Potenzial und große neue Gefahren.
Es ist ein warmer Frühlingstag 2014 in Coral Springs bei Fort Lauderdale, Florida. Die 18-jährige Sally Jordan und ihre Freundin Jane Billings eilen zu einer nahegelegenen Schule. Sie wollen Sallys Cousin abholen, aber sie sind spät dran. Während sie laufen, sehen sie ein blaues Fahrrad und einen silberfarbenen Roller, die unbeaufsichtigt vor dem Haus eines Nachbarn stehen.
Mein Cousin bringt mich um, wenn wir zu spät kommen. Vielleicht leihen wir uns das Fahrrad da.
Die beiden Freundinnen schnappen sich den Roller und das Rad. Die sind allerdings für jüngere Kinder gedacht. Als die Mädchen merken, dass sie zu Fuß schneller wären, steigen sie ab. Just in dem Moment kommt die Nachbarin aus dem Haus gerannt.
Hey, die Sachen gehören meinen Kindern.
Und wenige Sekunden später... Ein anderer Nachbar hat zufällig beobachtet, wie sich die Mädchen am fremden Eigentum vergreifen und die Polizei gerufen. Kurz darauf werden Jordan und Billings wegen Einbruchs und Diebstahls verhaftet. Auf der Polizeiwache werden die beiden Mädchen festgesetzt. Jetzt müssen die Diensthabenden eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, vor der Strafverfolgungsbehörden sowie Richter täglich tausendfach stehen. Wie hoch ist das Risiko, dass diese Personen in Zukunft wieder straffällig werden? Für Personen mit hohem Risiko wird die Kaution meist wesentlich höher angesetzt oder gar nicht erst zugelassen. Diese Entscheidung gleicht einer Vorhersage der Zukunft. Was der Richter oder die Richterin über die beschuldigte Person erfährt und über die Verhaltensmuster Krimineller weiß, bildet die Basis für die Voraussage, ob der oder die Angeklagte weitere Verbrechen begehen wird oder sogar versuchen wird, sich abzusetzen. Wie bei jeder Prognose geht es auch hier um Wahrscheinlichkeiten, denn wir kennen die Zukunft nie hundertprozentig. Also müssen Richterinnen und Richter Mutmaßungen auf Grundlage ihrer Einschätzung des jeweiligen Falls anstellen. In den USA geschieht dies über 1 Million Mal pro Jahr. Aber im Fall von Sally Jordan basiert die Entscheidung nicht ausschließlich auf menschlicher Intelligenz. Die Polizeikräfte und das Gericht ziehen beim Festlegen der Kaution ein Softwareprogramm zu Rate, das ein Privatunternehmen entwickelt und die Polizei amtlich zugelassen hat. Das Softwareprogramm verwendet für die Analyse eine umfangreiche Datenbank, öffentliche Informationen über Jordan selbst und vergleichbare Kriminalfälle. Die Software kommt zum Einsatz, weil Menschen Wahrscheinlichkeiten nur schlecht einschätzen und wichtige Muster in großen Datenmengen kaum erkennen können. Deep Blue berechnet Millionen von möglichen Zügen, um Garry Kasparov zu schlagen. Watson verleibt sich die Gesamtheit von Wikipedia ein, um bei Jeopardy zu gewinnen. Genauso durchsucht dieses Softwareprogramm tausende ähnlicher Fälle, um das Risiko einzuschätzen, wenn man Jordan ohne Kaution freilässt. Es ähnelt den Algorithmen, die Kreditwürdigkeit bestimmen. Nur trifft die Software hier eine verhängnisvollere Vorhersage. Wie wahrscheinlich wird man in Zukunft erneut straffällig?
Hast du die Infos zu dem Jordan-Mädchen?
Die kommen gleich. Das System sagt hohes Risiko.
Normalerweise würden die beiden Freundinnen ohne Kaution freikommen. Die Gegenstände sind nur $80 wert. Es gilt als Bagatelldelikt, das in ihren Akten nicht als schwere Straftat vermerkt würde. Aber das Gericht zieht den Software-Algorithmus zu Rate und ändert die Empfehlung wegen der hohen Risikoeinschätzung. Er setzt die Kaution auf $1,000 an. Am Ende bleiben die Mädchen 2 Nächte in Haft, bevor sie freikommen. Der Fall von Billings und Jordan würde es nicht in eine Dokumentation berühmter Kriminalfälle schaffen. Die Tat war geringfügig und die Beträge relativ niedrig. Die Angelegenheit geriet fast in Vergessenheit. Doch macht die Nachrichtenagentur ProPublica den Fall mehrere Jahre später nach langen Recherchen zur Verwendung maschineller Intelligenz in der Strafverfolgung öffentlich. Im Rahmen der Nachforschungen stößt ProPublica auf einen fast identischen Fall im selben Bezirk. Ein 41-jähriger Mann namens Vernon Prater wurde ein Jahr zuvor wegen Ladendiebstahls festgenommen und beschuldigt, Waren im gleichen Wert gestohlen zu haben. $86. Im Gegensatz zu den jungen Frauen hat Prater ein umfangreiches Vorstrafenregister. Wegen bewaffneten Raubüberfalls saß er 5 Jahre im Gefängnis. Aber als die Behörden den Software-Algorithmus befragen, wie hoch das Risiko für zukünftige Straftaten bei Prater sei, überrascht die Antwort. Der Computer stuft das Risiko als gering ein, trotz der Vorgeschichte mit Gewaltverbrechen und Gefängnis. Es gibt einen weiteren Unterschied zwischen Prater und den beiden jungen Frauen. Der als risikoarm eingestufte Prater ist weißer. Jordan und Billings sind schwarze. ProPublica nimmt die Gerichtsakten des Polizeibezirks, der Software Tools zur Risikobewertung einsetzt, unter die Lupe. Sie entdeckt ein verstörendes Muster, das zum Fall aus Fort Lauderdale passt. Der Algorithmus scheint Afroamerikaner systematisch zu diskriminieren. Bei Prater und Jordan liegt er völlig daneben. Der risikoarme Prater begeht später einen schweren Diebstahl von Elektronikgeräten, der ihm 8 Jahre Gefängnis einbringt. Jordan hingegen hat seitdem kein Verbrechen mehr begangen. ProPublica veröffentlicht die Geschichte 2017. Sie vereint brillante statistische Arbeit und investigativen Journalismus mit dem Alltag. Die zentrale Botschaft ist schockierend und löst eine Debatte über die KI-Gemeinschaft und ihre Forschung aus. Kann KI rassistisch sein? Einerseits ist die Antwort auf diese Frage einfach. Natürlich kann eine KI rassistisch sein, wenn sie aktiv geschult wird, Daten so auszuwerten. Sollten Programmierer einen rassistischen Algorithmus erschaffen wollen, könnten sie so ein Software-Tool durchaus erstellen. Doch so einfach können wir es uns mit der KI nicht machen. Denn Algorithmen sind inzwischen so komplex, dass ihre Urheber oft selbst nicht hundertprozentig wissen, wie sie funktionieren. Man denke nur an die Halluzinationen von IBMs Schachsoftware, die bei den Informatikern für Verwirrung sorgte. Oder an die Hand Gottes, mit der AlphaGo den Go-Weltmeister besiegte. Fortgeschrittene KI scheint oft einen eigenen Willen zu entwickeln, der nicht den ursprünglich programmierten Anweisungen entspricht. Ein Software-Tool kann also für unvoreingenommene Vorhersagen über das kriminelle Gefährdungspotenzial programmiert sein und trotzdem zu einer rassistischen Entscheidungsfindung tendieren. Die Recherchen von ProPublica sorgten für Ernüchterung und die Erkenntnis, dass auch Maschinen Diskriminierung aufrechterhalten können, die Menschheit plagt. Aber es gibt auch Grund zur Zuversicht. Die Technologie entwickelte sich seit dem Fall in Florida weiter. Kürzlich publizierte eine KI-Forschungsgruppe der Universitäten Chicago und Harvard, echte Deep Learning-Ansätze könnten mittlerweile bessere Ergebnisse erzielen als Richterinnen und Richter. Und sie scheinen weniger voreingenommen zu sein als die Amtsleute. Auf lange Sicht könnten wir vielleicht profitieren, wenn wir in der Zukunft KIs an der Entscheidungsfindung der Gerichte und anderer Behörden beteiligen. Ein Problem besteht jedoch darin, dass viele Deep Learning Programmcodes Eigentum von Privatunternehmen sind, die sie entwickeln. Die Öffentlichkeit hat daher keinerlei Einblick, wie die Software funktioniert und zu ihren Entscheidungen kommt. Wenn wir also KI an den wichtigsten gesellschaftlichen Fragen beteiligen wollen, benötigen wir öffentliche Algorithmen, also Software, die uns allen gehört, wie die Protokolle von Internet und dem World Wide Web. Soweit sind wir Ende 2018. In unseren 5 Episoden erkennen wir eine klare Linie, wie sich allgemeine Computerintelligenz entwickelt hat. Alles begann in den 50er Jahren mit dem Traum und der Vision von McCarthy und Minsky, denkende Maschinen zu bauen. Die Fortschritte sind zunächst langsam. Doch das Tempo zieht Ende der 60er mit der ersten Robotertechnik an, nimmt dann in der Ära der Schachcomputer zu und steigt rasant mit Watson, Siri, Alexa und Deep Learning. Wohin führt diese Linie? Sie deutet auf eine Welt hin, in der die KI an fast allen Aspekten des menschlichen Lebens beteiligt sein wird. Werden wir zu unserer Gesundheitsversorgung Watsons Nachkommen befragen? Werden wir Deep Learning-Algorithmen in der Strafverfolgung einsetzen? Vielleicht entwickeln wir emotionale Bindungen zu unseren Maschinen, wie die Gespräche mit Eliza in den 60er Jahren vermuten lassen. Aber es gibt auf diesem Weg ernstzunehmende Gefahren. Wie eine aus dem Ruder gelaufene Superintelligenz, vor der uns Elon Musk gewarnt hat. Oder wie der ProPublica-Bericht aufdeckt, wenn wir wichtige Entscheidungen Maschinen überlassen und diese gegen unseren Willen unsere Werte verletzen oder uns selbst Schaden zufügen. Diese Fragen können wir noch nicht beantworten. Eine einfache Tatsache sollte uns jedoch optimistisch stellen. Wir haben schon jetzt begonnen, die Themen der Zukunft anzugehen. Die KI-Forschungsgemeinschaft glaubt, dass künstliche Superintelligenz immer noch mindestens 40 oder 50 Jahre in der Zukunft liegt. Wir diskutieren also bereits aktiv über eine Technologie, die wahrscheinlich erst in 2 Generationen Wirklichkeit werden wird. Eine Stärke unserer menschlichen Intelligenz besteht darin, langfristig planen zu können. Und wir haben die Fähigkeit, kurzfristige Opfer zu bringen, um langfristige Ziele zu erreichen. Aber solche Pläne betreffen meist nur ein paar Monate oder Jahre. Wir haben unsere Intelligenz noch nie genutzt, ein ganz neues Problem zu lösen, das es noch nie gab, von dem wir jedoch aufgrund aktueller Trends erwarten, dass es in Zukunft auftreten wird. Die aktuelle Debatte über KI und ihre potenziellen Gefahren lässt sich mit einer Konferenz von Fachleuten im frühen 19. Jahrhundert vergleichen, die sagen,
Kohlekraft wird uns sicher wesentlich produktiver machen, aber wir stoßen dabei auch sehr viel CO2 in die Atmosphäre. Das wird sich in ein paar Jahrhunderten rächen. Wir sollten schon jetzt nachdenken, wie wir das Problem lösen. Dieses Gespräch fand nicht statt, weil uns damals die Mittel fehlten, um diese langfristigen Konsequenzen zu messen und zu bedenken. Wir konnten durch Kohle betriebene Motoren erfinden, aber nicht ihre letztendlichen Auswirkungen auf die Umwelt vorhersagen. Doch heute sind wir soweit. Wir versuchen uns vorzustellen, welche verheerenden Folgen unser Handeln haben könnte. Der Menschheit fehlte einst die Fähigkeit, langfristige Probleme vorauszusehen. Wir brachten damals keine Gesetze, Reformen oder Technologien auf den Weg, um die Probleme zu verhindern. Solche Fertigkeiten waren nicht in unserem mentalen Werkzeugkasten. Jetzt sind sie es. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Das war Innovation und ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war Steven Johnson. Spoke Media ist für das Sounddesign dieser Folge verantwortlich, mit zusätzlicher Unterstützung von Landon Lupinski. Diese Folge wurde von Tom Simonite geschrieben und von Stephanie Jantz herausgegeben. Innovationen wird von Natalie Cheecher produziert. Die Produktionsleiterinnen und Produktionsleiter im Namen von Wondery sind Jenny Laura Backman, Marshall Louis und Hernan Lopez.